Dome.
Show them that, yeah.
Das Abenteuer Rhetorik. Möglicherweise die beste, garantiert die abwechslungsreichste Rhetorik-Sendung im Netz. Das ist ein Podcast auf dasabenteuerleben.de.
Hallo und herzlich willkommen zum Abenteuer Rhetorik. Mein Name ist Stefan Gößler und wir haben heute unser erstes Expertengespräch. Das Thema ist Vertrauen als die wichtigste Währung. Vertrauen wird immer bedeutender. Informationen bekommen wir heute an allen Ecken und Enden. Wissen ist Macht, das ist längst überholt. Heute gewinnt, wer Information richtig abwägt. Und da wird Vertrauen zum Schlüsselfaktor. Wenn ich erreiche, dass andere mir vertrauen, dann werden meine Aussagen besser ankommen und meine Vorschläge häufiger angenommen. Die Frage ist schon lange nicht mehr, wie werde ich kompetenter, sondern wie werde ich vertrauenswürdiger. Ich habe heute zwei Experten zu mir ins Gespräch eingeladen. Auf der einen Seite Josef Misseton, Experte für Werte, und auf der anderen Seite Michael Jagersbacher, der Autor vom Sympathiecode. Hallo.
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 Michael, du hast das Buch geschrieben, der Sympathiecode. Wie siehst du den Zusammenhang zwischen Vertrauen und Sympathie?
Also, nachdem Sympathie das Band zum Gegenüber ist, ist mir aufgefallen in der persönlichen Selbstdarstellung, dass eben nicht Perfektion der richtige Weg ist. Also, ist absolut korrekt, was du gesagt hast, dass eben nicht Wissen und Kompetenz die ausschlaggebenden Faktoren sind, sondern eben das eigene Wirken, die eigene Sympathie. Und das funktioniert eben über die Darstellung des eigenen Makels. Natürlich in Maßen, nicht in Massen, sondern sehr, sehr pointiert. Und das macht das Ganze so wirksam. Ob ich jetzt Netzwerke aufbauen will, ob ich etwas verkaufen will, das ist das Entscheidende, das Band zum Gegenüber herzustellen.
Okay. Josef, du bist Experte für Werte und Werte in Unternehmen, wie sie gelebt werden. Wo ist da der Zusammenhang zum Thema Vertrauen?
Wie Michael vorher schon gesagt hat, spüren wir Vertrauen in Beziehungen. Das heißt, hier ist schon ein Verhalten dahinter. Und der spannende Zusammenhang zu den Werten ist derjenige, dass hinter dem Verhalten Lebenseinstellungen stecken. Und hinter den Einstellungen stecken Werte. Das heißt, das sind so große Themen wie beispielsweise Wahrheit, Gerechtigkeit, aber auch Vertrauen. Und wenn wir Vertrauen als Wert identifizieren und das als Basis hernehmen für unsere Handlungen, dann haben wir ein Instrument, wo wir Verhalten steuern können.
Okay, was mache ich jetzt, wenn ich Vertrauen wecken will? Wie würdest du sagen, gehe ich richtig um, damit ich Vertrauen gut wecken kann?
Also Vertrauen, damit ich Vertrauen in Beziehungen aufbaue, da ist es wichtig, vorher mal den Schritt zu sich selbst zu machen. Solange ich nicht Vertrauen zu mir selbst habe, wird es schwierig sein, in Beziehungen Vertrauen aufzubauen. Es ist natürlich die Frage, wie komme ich zu Selbstvertrauen? Selbstvertrauen wird ja teilweise unterschiedlich interpretiert. Ja, da haben wir so teilweise ein bisschen tschakka-tschakka. Wobei das wahre Selbstvertrauen, das ist immer verknüpft mit Selbstreflexion, mit Wissen über mich selbst und wo ich mich selbst spüre. Das heißt, da geht es darum, sich selbst ein Stück kennenzulernen, zu wissen, wo habe ich denn meine eigenen Stärken, wo habe ich denn auch meine eigenen Schwächen, die ja korrekterweise Verbesserungspotenziale zur Entwicklung sind. Und wenn ich mir hier ein Stück Sicherheit aufbaue, also vom Selbstvertrauen zur Selbstsicherheit, dann habe ich genau die Grundvoraussetzung, um auch in Beziehungen Vertrauen aufzubauen.
Okay, du hast was ganz Spannendes angesprochen, weil das deckt sich auch mit deinem Eingangsstatement, Michael. Nämlich das Thema, ich muss auch meine Schwächen kennen. Ich muss auch entdecken, wo bin ich jetzt nicht der Beste. Und vielleicht das auch kommunizieren können. Und du hast im Eingangsstatement gesagt, dieser Mut zum Makel, diese Bereitschaft, auch Schwächen einzugestehen, die wären so sympathiefördernd. Wieso ist das so?
Ja, das ist ein spannender Punkt, der mich jetzt schon mehrere Jahre begleitet. Also ich hatte selbst persönlich immer Stress damit, perfekt rüberzukommen und alles perfekt machen zu wollen. Gut, ein wenig Perfektionismus ist in manchen Bereichen vielleicht auch nicht schlecht, aber sich selbst abzuschirmen und abzuheben von anderen, sehe ich als problematisch. Das geht dann in die Richtung von Selbstvertrauen, das nach außen gezeigt wird. Das kann sehr schnell in die Arroganz münden und arrogante Menschen sind meiner Meinung nach gar nicht sympathisch. Deswegen vielleicht ist es intelligenter, eine kleine Schwäche preiszugeben. Da muss die Gesamtkomposition stimmen in der Rhetorik, in der Körpersprache, um dann eben dieses Vertrauen zu wecken. Weil im Endeffekt einen eigenen Makel nach außen zu tragen, ist so etwas wie ein Vertrauensvorschuss. Und diesen dazu bringen, das ist das Entscheidende in der Sympathiegewinnung. Einen Makel, einen Fehler, vielleicht einen Misserfolg nach außen zu tragen, das ist das Entscheidende und dennoch kompetent zu wirken. Ich weiß, das hört sich jetzt paradox an, aber genau dieses Widersprüchliche macht die Sympathie aus.
Das ist sehr spannend, was du sagst, weil im NLP gibt es ja etwas, das nennt sich Rapport. Das ist ein altes Modell, das gibt es nicht im NLP, aber das NLP verwendet sehr viel die neurolinguistische Programmierung. Und da geht es darum, dass wir sagen, wir bauen Beziehung auf durch Ähnlichkeiten. Ich vertraue jemanden, der mir ähnlich ist. Jemand, der eine ähnliche Sprache spricht wie ich, der den ähnlichen Dialekt hat. Ich vertraue jemanden, der eine bestimmte Kleidung trägt und ich misstraue jemanden, der eine andere Kleidung trägt, weil damit wird auch sehr viel über Werte und Ähnliches kommuniziert. Und nachdem wir selbst als Menschen ja oft mit uns auch hadern und uns die Frage stellen, bin ich so gut, kann ich das und eigentlich zweifle ich daran, ob ich tatsächlich so gut bin, wenn jetzt jemand sagt, so ganz offen einen Makel zugibt, wird der mir ähnlich, weil er gibt zu, dass auch er irgendwo strauchelt, dass auch er irgendwo etwas nicht gelingt und ich muss mich damit ihm gegenüber gar nicht mehr so abgrenzen, als das kann nicht alles stimmen, was der sagt, sondern er wird mir auf die Art und Weise ähnlich und damit wird er mir sympathisch und ich baue Beziehung auf. Könnte hinkommen, oder?
Das ist genau das, was ich eigentlich sagen will, nur besser ausgedrückt. Sympathischer. Ja. Es ist genau das, nämlich diese Annahme der eigenen Persönlichkeit mit den ganzen Stärken und Schwächen, das ist das Entscheidende dann, auch für ein grundlegendes Selbstvertrauen und eben Beziehungen aufzubauen zum Gegenüber. Das ist das Entscheidende. Jetzt dann natürlich nicht die ganze Zeit von seinen eigenen Misserfolgen zu erzählen, weil das ist natürlich schlecht, sondern das zu mixen, einfach Erfolg und Misserfolg zu mixen, das macht sympathisch, das ist der Vertrauensvorschuss, wo es dann hingehen soll. Und wenn ich mich öffne, dann steigen die Chancen, dass sich auch das Gegenüber öffnet und dass dieses magische Band zwischen uns entstehen kann. Und da passt der Vergleich mit dem Rapport sehr, sehr gut, denn wer von uns hat keine Schwächen? Und diese anzunehmen, das ist das Entscheidende und das ist auch der Schritt in die nächste Richtung, sich vielleicht auch zu verbessern.
Da kommt mir natürlich jetzt der Verkaufstrainer hoch, der sagt, okay, Schwächen eingestehen, gute Sache. Nur wenn ich dem Kunden jetzt ein Projekt verkaufen will, sage ich, will ihm eine Heizungsanlage verkaufen um 50.000 Euro oder ich will ihm neue Fenster verkaufen um 20.000 Euro oder ein IT-System um 500.000 Euro und ich gestehe ein, naja, wissen Sie, da haben wir normalerweise immer Schwächen, da haben wir viel in der Fehlerbehebung zu arbeiten, da zahlt der Kunde nochmal richtig drauf, weil dann müssen wir viel customizen, das könnte auch hinten losgehen. Ich glaube, der Punkt ist, die Schwächen zugeben, ja, aber auf der menschlichen Seite vielleicht nicht unbedingt auf der Sachebene. Also wir wissen ja, also die klassische Unterscheidung in der Kommunikationslehre, Sachebene und Beziehungsebene trennen und da gibt es verschiedene Aspekte. Und auf der Beziehungsebene kann ich vielleicht auch Schwächen zugeben, wo ich sage, so, da bin ich nicht so stark. Ich muss deswegen nicht auf der Sachebene mein Angebot attackieren. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, weil das wird dann manchmal vielleicht falsch verstanden. Aber Josef, du hast vorhin auch deine Hand gehoben, wie es darum gegangen ist, Kleidung und Ähnlichkeit über Kleidung. Das hat ja, also wenn wir sind ja gerade in der Voice Academy in der Steiermark, hier gibt es ja viele Traditionen, ich lebe in Kärnten, da gibt es auch viele Traditionen, die mit Tracht und Kleidung zusammenhängen. Da steckt ja viel dahinter, oder?
Ja, Kleidung ist einmal ein Ausdruck, ein Stück einer Kultur.
Ja.
Ja, das heißt, wenn du schon jetzt von Steiermark und Kärnten sprichst, das hat Tradition, ja, gibt's Tracht, das in anderen Gebieten schlicht und ergreifend seltsam erscheint. Und an sich ist Kleidung auch Ausdruck einer persönlichen Kultur. Das heißt, nicht nur von den kulturellen Wurzeln, welcher Typ bin ich? Ja. Wie möchte ich nach außen hin auftreten? Aus dem Verkauf vorher angesprochen. Hier ist es ja auch immer sehr wichtig zu schauen, was ist deine eigene Position, aber was ist auch diejenige des Gegenübers? Ja, das heißt, wenn ich da irgendwie zu hoch angesiedelt bin von der Bekleidung oder vom Außenauftritt, dann passt vielleicht nicht zusammen. Und ich habe genau diesen Rapport nicht. Ich möchte vielleicht dort ein bisschen einhaken noch, was du angesprochen hast, von dem gleich, zieht Gleiches Gleiches an. Das ist vielleicht auch auf der Werteebene sehr spannend. Da gibt's spannende Forschungen, nämlich dass gleiche Werte Gleiches anziehen. Das heißt, wir finden Menschen attraktiv, wo wir gleiche Werte haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Einstiegsthema Vertrauen waren, wenn mir selbst der Wert Vertrauen sehr wichtig ist, dann wird die Wahrscheinlichkeit sehr hoch sein, dass ich andere Menschen anziehe, für diejenigen das auch interessant ist. Und ich glaube, ich finde es einerseits sehr spannend, auf das Schwächenthema einzugehen. Da bin ich ganz bei dir, Michael. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Engpässe anzuschauen, vielleicht ein bisschen auch erweitert um den Aspekt. Ich glaube, dort, wo wir Schwächen haben, sehen wir gleichzeitig auch Entwicklungspotenzial. Also dort ist ja auch dasjenige, abgesehen davon, dass man es zugeben, das ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass wir aus den Schwächen lernen können. Und ich glaube, dort können wir den nächsten Schritt machen zur eigenen Entwicklung. Und umgekehrt, vom Stärkenpotenzial her, wenn ich das für mich auch klar kommuniziere, komme ich natürlich sehr gut in Resonanz mit anderen Menschen. Und andere Menschen mögen einerseits Stärken, aber sie mögen vor allem auch, da bin ich ganz bei dir, Schwächen. Und noch lieber mögen sie es, wenn sie auch hören, was wir vielleicht aus unserer Schwäche gelernt haben. Das ist auch so ein spannendes Thema in Bezug auf Krisen, die auch zu unserem Leben dazugehören.
Wo du das sagst, fällt mir ein. Ich habe mein erstes Buch war über Barack Obama und seine Rhetorik. Und ich habe damals den amerikanischen Wahlkampf analysiert und mir sehr genau angeschaut. Und einer der großen Unterschiede war in der Heldendarstellung. Mhm. Was ist ein Held? Ja, und wir brauchen heute Helden. Die Menschen wollen Helden. Und vor allem in den USA ist es noch viel stärker als bei uns. Dort wollen sie wirkliche Helden haben. Also das ist was anderes. Wenn du in Österreich und in Deutschland dir Heldenmonumente anschaust, Heldendenkmäler anschaust, sind das immer aufgrund der zwei verlorenen Weltkriege sehr triste Sachen. Ich habe in Australien studiert. Ein Heldendenkmal dort ist ein weiß-goldener Baum mitten in einer Prachtallee. Ja, so nach dem Motto, tolle Sache für den Land zu sterben. Bei uns ist es immer so was ganz was Tristes, Schwarzes, Dunkles im schwarzen Marmor mit goldener Schrift. Und wie haben sich die beiden Barack Obama und John McCain als Helden präsentiert? John McCain, der viele Jahre in Kriegsgefangenschaft war, der gefoltert wurde, der bis heute eine körperliche Behinderung hat aufgrund seiner Kriegsfolter. Also der wirklich für sein Land sehr viel geopfert hat von seinem Leben, hat sich auch so dargestellt. Als der Prisoner of War, der Kriegsgefangene, der gefoltert wird und er ist der Held, er ist der Obermacker. Und Barack Obama hat in seinen gesamten Geschichten, immer wenn es darum ging, dass jemand was Heldenhaftes tat, ging es immer darum, dass jemand anderer das machte. Mhm. Und er hat sich zeitweise, da gibt es eine ganz berühmte Story, die Greenwood-Story, wo er sich als faktisch völlig deplatziert, sozial inkompetent und ahnungslos darstellt. Und dieser Typ, der sich als deplatziert, inkompetent und ahnungslos darstellt, der soll doch bitte der Commander in Chief sein. Aber auf das resonieren die Menschen, weil sie sagen, du bist wie wir, du bist einer von uns, wir sind auch normale Typen. Und damit, das war definitiv einer der Gründe, warum er so viel mehr Zuspruch bekommen hat, nämlich vor allem von der normalen, nicht-militärischen Bevölkerung. Die militärische Bevölkerung, also jene Personen, die aus dem Militär kommen, also Militärfamilien sind, das sind in den USA sehr viel, die haben ihn nicht sehr stark gewählt, weil genau die fahren auf das nicht ab. Die wollen den klassischen Helden, der den Berg erklimmt und erstürmt und der keine Selbstzweifel hat. Das geht gar nicht. Mhm. Ja. Noch eine Sache ist, weil du vorhin gesagt hast, Gleiches zieht sich an. Vor Jahren hat mir mein Fotograf gesagt, mit dem habe ich darüber gesprochen, wie er seine Geschäftsbedingungen formuliert hat. Und er hat gesagt, Geschäftsbedingungen habe ich keine. Ich komme, ich arbeite, ich stelle eine Rechnung, du zahlst. Dann habe ich ihn gefragt, okay, wie oft bist du schon in dein Geld umgefallen? Sagt er, ein paar Mal ist mir das schon passiert. Diese Kunden habe ich nachher nie mehr. Und sein Schlussstatement war, straight people find straight people. Also Menschen, die geradeaus, die ehrlich arbeiten, finden andere Menschen, die geradeaus und ehrlich arbeiten. Wie ist denn das mit Ehrlichkeit, Vertrauen und auch Sympathie, jetzt an dich, Michael, zum Thema auch Geschäftsprozesse? Kann ich einen Prozess in der Firma schon, oder wenn ich es machen will, wie stelle ich einen Geschäftsprozess in der Firma eigentlich dar? Lieber Kunde, ich vertraue dir. Was kann man da eigentlich machen? Oder lieber Kunde, ich will dir auch sympathisch sein.
Also eben nicht auf Perfektion verharren und auf perfekte Abwicklungen, aber ich würde eher sagen, eben immer auf der Beziehungsebene bleiben. Immer die Persönlichkeit wirken lassen, die eigene Persönlichkeit, wie du schon richtig vorher gesagt hast, Stefan, nicht allzu sehr auf dieses Thematische eingehen, auf das Fachliche, wobei es auch hier vielleicht Ansatzpunkte gibt. Das ist dieser angesprochene Vertrauensvorschuss, zum Beispiel nicht sofort das Geld abzukassieren, sondern die Leistung zu bringen und dann eine Rechnung zu stellen. Ich als Unternehmer mache das sehr, sehr ähnlich, werde dann immer komisch angeschaut, wie willst du nicht zuerst das Geld haben? Und ich sage, nein, Vertrauen ist die Basis meines Business Und ich bin ganz, ganz selten enttäuscht worden von diesen Personen. Plus, ich wirke sehr, sehr positiv auf die anderen. Ich würde mal sagen, ich bin bis dato um noch keine einzige Rechnung umgefallen. Vielleicht ist sie ein bisschen später bezahlt worden, aber dieser Vertrauensvorschuss ist so prägend bei den Leuten, dass sie mir wiederum Vertrauen entgegenbringen.
Josef, was sagst du dazu?
Ich finde schon mal spannend, wie definieren wir Vertrauen? Also ich finde, Vertrauen ist jetzt einerseits vom Begriff her klar. Andererseits gibt es ja auch so ein hermetisches Gesetz der Polarität. Was du sagst, das ganze Leben besteht aus Polen. Ja, Tag, Nacht, hell, dunkel, wir kennen das. Und schlussendlich bewegen wir uns aber zwischen den Polen. Und bei Vertrauen erlebe ich das extrem. Da gibt es so die eine Variante des Misstrauens. Viele Menschen sind einfach von Haus aus misstrauisch. Ist von der Lebensentwicklung, also wie entsteht Vertrauen? Vertrauen entsteht jetzt entwicklungspsychologisch aus der Kindheit und von nahen Bezugspersonen. Das heißt nicht, dass wir es nicht verändern könnten, aber hier ist vieles grundgelegt. Und Menschen, die von Haus aus Vertrauen erlebt haben, tun sie natürlich viel leichter, Vertrauen zu geben. Und manche bleiben im Misstrauen verhaftet. Das Gegenextrem, das ich auch immer wieder höre, ist, ja, ich vertraue blind. Und die Konsequenzen auf beiden Ebenen sind nicht hilfreich. Und das ist auch meine Erfahrung im Umgang mit in der Geschäftswelt. Es gibt ja noch so weitere Sprüche wie Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das ist auch ein interessantes Konzept, das ist entweder oder. Und das halte ich persönlich als gar nicht hilfreich. Aber wenn man es verknüpft, dass du sagst, sowohl als auch, ich kann ja wem vertrauen, aber natürlich ist ja, und das ist in der Geschäftswelt meiner Meinung nach notwendig, schlicht und ergreifend auch Kontrollen einzusetzen, aber Nachsatz, diese vorher klar zu kommunizieren. Also in der Geschäftswelt erlebe ich es jetzt so, auch im Umgang mit Kunden, ich glaube, es geht primär mal um Klarheit, dass die Erwartungen einmal klar definiert sind, weil erst wenn ich die Erwartungen habe, dann kann ich mir auf was beziehen, worauf ich Vertrauen aufbaue. Das heißt, wenn du meine Geschäftsbeziehungen vorher angesprochen hast, ich persönlich kommuniziere meine Dinge sehr klar, inhaltlich, auch von der Investition her, wie die Zahlungsbedingungen sind. Und ich denke mir, das ist die Ausgangslage, ja. Und auf der Basis der Klarheit, und jetzt sage ich mal, dieses mittleren Wegs des Vertrauens, also weder Misstrauen noch blindes Vertrauen, das empfinde ich persönlich als ein sehr hilfreiches Konzept.
Also Vertrauen als Erfüllen von Erwartungshaltungen.
Definitiv. Und Erwartungshaltungen sind ja sehr spannend, über die sprechen wir oft sehr wenig. Wir glauben, dass der andere das erwartet. Und da müssen wir nicht einmal in die Geschäftswelt schauen, schauen wir in private Beziehungen. Wir verhalten uns oft so, weil wir glauben, dass der andere so denkt. Und damit kriegen wir teilweise richtigen Stress. Wenn wir jedoch den anderen konkret fragen würden, was vielleicht ein bisschen Überwindung kostet, würden wir oft kennenlernen, dass du sagst, der andere erwartet sich das gar nicht. Kennt es persönlich aus einer privaten Geschichte, wo ich geglaubt habe, in dem speziellen Fall, meiner Frau ist eine Sache besonders wichtig und ich habe mich sehr bemüht und habe einen riesen Stress gehabt, dass ich das nicht erfüllt habe. Und dann habe ich gedacht, das hat er gemacht, so wenig Zeit hin und her. Bis ich dann irgendwann einmal auf die Idee gekommen bin, übrigens von einem Außenimpuls her, nachzufragen, und das war schlicht und ergreifend völlig egal, null Stress bei ihr, mega Stress bei mir zuvor. Dann nicht mehr.
Ähnliche Geschichte habe ich auch erlebt, und zwar andersrum. Vor einigen Wochen hat ein Freund bei uns übernachtet, von Freitag auf Samstag, und am Samstag in der Früh sitzen wir beim Frühstück und er macht sich gerade zur Abreise fertig. Und ich frage so nebenbei meine Frau, Schatz, was müssen wir das Wochenende machen, dass es für dich schön wird? Und für mich ist das keine besondere Frage, das ist nichts, eher nur so, was möchtest du am Wochenende machen? Das ist für mich eigentlich diese Frage. Und er war völlig von der Rolle. Und er hat mich später angerufen und gesagt, unter anderem, hat er gesagt, die Frage hat ihn sehr beschäftigt, weil er wäre nie auf die Idee gekommen, seiner Frau diese Frage zu stellen. Er geht immer davon aus, wenn er ein schönes Wochenende hat, dann wird es für sie aber auch passen. Ich glaube, es ist ein Grundfehler, den wir Männer machen. Ja, dass wir davon ausgehen, für einen Mann ist eine Beziehung ja auch so lange gut, solange die Frau noch da ist. Ja, das ist dann, unsere Ehe funktioniert, warum? Wir sind nicht geschieden. Ja, das ist so dieses Ausschlussverfahren. Wir sind gesund, warum? Es tut nichts weh. Das ist halt oft das Thema. Aber ich würde ganz gerne auch auf das Thema Erwartungshaltungen eingehen. Weil, was natürlich wir oft hören, ist, dass Vertrauen enttäuscht wird, weil ich habe mir was erwartet vom anderen und das war dann nicht der Fall. Vor allem, wenn der andere vielleicht sich auch sehr sympathisch verkauft, sehr sympathisch ist
und dann erwarte ich etwas und der andere hat die Idee nicht, dass diese Erwartung da ist. Und dann entsteht Enttäuschung und Vertrauen wird reduziert. Aber drehen wir es doch mal um. Ich schaue mir auch immer sehr gern an das Thema Manipulation. Ja, also wie führe ich etwas künstlich herbei? Ich finde Manipulation jetzt gar nicht unbedingt was Negatives, aber eher so das künstliche Herbeiführen eines sozialen Zustands. Wie kann ich Vertrauen herbeizaubern? Und das wäre doch eine Möglichkeit, wenn ich im Kundenbetreuungsprozess Erwartungshaltungen wecke, die für mich geringe Aufwand sind, sie zu erfüllen, und die ich aber dann dem Kunden auch noch vorexerziere, dass ich sie erfüllt habe. Und das könnte beginnen im Verkauf mit Terminlisten, wo wir einfach sagen, dann werden wir uns melden. Und wie vereinbart, ich melde mich auch. Es ist nichts Überraschendes, ich hätte mich eh melden müssen. Indem ich aber vorher die Erwartungshaltung aufbaue, erfülle ich dann die Erwartungen und nach steigert sich das Vertrauen in meine Person. In der Praxis habe ich das schon mehrmals ausprobiert und es klappt großartig. Also einer der klassischen Kniffe. Josef, du wolltest noch was ergänzen?
Ja. Also bei Manipulation merke ich, dass da eine Seite bei mir anspringt. Da geht's für mich stark auch ein Stück um ethische Haltung. Also Manipulation finde ich insofern als spannend, als dass ich sage, indem ich fokussiere und Menschen einlade, kann ich sie auch neutral manipulieren. Ich persönlich bin dafür sehr hohe Transparenz. Also ich persönlich habe Erfahrungen, dass Vertrauen immer auf Basis von Ethik funktionieren. Das ist nämlich korrekterweise, liegt doch hinter den Werten. Ich sage es jetzt einmal ein bisschen dramatischer. Werte sind oft nicht so klar. Wenn wir jetzt zum Beispiel Österreichs Vergangenheit anschauen, Zweiter Weltkrieg, sehr klare Werte. Heimat, Treue und so weiter. Problem dahinter, die Ethik hat gefehlt. Das heißt, was heißt Ethik? Wie wollen wir uns im Leben verhalten und was wollen wir nicht tun? Und das halte ich jetzt im Kundengespräch für extrem wichtig. Und das ist meine feste Überzeugung und auch Erfahrung, dass wenn wir nicht auf korrekte ethische Grundlagen zurückgreifen, wir schlussendlich nicht nachhaltig Beziehungen aufbauen werden und auch nicht nachhaltig Geschäfte machen werden. Das heißt jetzt, sage ich mal, Manipulation im positiven Sinne, dass ich Menschen hinführe, dass sie sich besser kennenlernen und dass sie mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen, finde ich Manipulation so definiert okay. Manipulation im Sinne nur zu führen auf meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse des anderen Menschen nicht ehrlich wahrzunehmen, halte ich für falsch.
Da hast du völlig recht. Ich weiß nicht, welcher Philosoph es war, ich glaube so Rawls, der wohl gesagt hat, eine Handlung ist dann ethisch korrekt, und damit fällt für mich Manipulation auch hinein, ist dann ethisch korrekt, wenn ich sie dem anderen offenlegen kann,
genau,
und ich habe keine negative Konsequenz zu erwarten. Also wenn ein Kunde fragt, Herr Gößler, sagen Sie jetzt mir bitte, warum machen wir da so eine Terminliste? Brauchen wir die tatsächlich? Und ich kann ihm sagen, wissen Sie, ich will mit Ihnen Termine ausmachen, um Ihnen auch zu zeigen, nicht nur zu sagen, sondern durch mein Verhalten zu zeigen, dass ich mich an Vereinbarungen halte. Ist das für Sie in Ordnung? Dann glaube ich, dass kein Kunde sagen wird, Sie sonst was, wie können Sie nur? Du würdest sagen, aha, okay. Und für mich ist Manipulation, wie gesagt, das künstliche Herbeiführen einer sozialen Situation.
Okay.
Ja. Und deswegen ist es künstlich, künstlich herbeigeführt, es ist nicht natürlich entstanden. Aber wenn ich sie offenlegen kann, habe ich keinen Nachteil zu erwarten. Das ist für mich in meiner Welt noch ethisch in Ordnung. Wenn ich den Kunden oder dem anderen das offenlege und ich muss einen Gesprächsabbruch oder vielleicht sogar strafrechtliche Konsequenzen erwarten, dann haben wir uns von dem Pfad der Ethik entfernt oder verloren.
Vielleicht nehmen wir auch einen anderen Terminus her und nehmen Beeinflussung statt Manipulation. Wir beeinflussen tagtäglich Menschen beeinflussen uns. Und wenn wir das jetzt von diesem Aspekt aus sehen und wir zum Beispiel keine anderen Erwartungen oder keine großen Erwartungen an das Gespräch haben, vielleicht will ich einfach nur eine gute Zeit haben mit meinem Kunden auch zusammen. Vielleicht will ich nur eine gute Zeit haben mit meinem Partner. Warum soll ich dann nicht die Grundbedingungen dafür schaffen, dass wir uns beide wohlfühlen? Das Ergebnis kann offen bleiben. Gut, im Verkaufsprozess ist es natürlich anders. Da möchte ich etwas verkaufen. Aber ich glaube, selbst wenn man das ganz normal kommuniziert, dann ist das doch für alle Seiten völlig in Ordnung. Wenn ich sage, ich bin Verkäufer, ich möchte gern was verkaufen, fertig. Ich möchte nichts aufschwatzen, ich habe ein tolles Produkt. Kauf es oder lass es. Das finde ich das Schöne am Verkaufsprozess. Man hat relativ schnell Feedback. Ehrliches Feedback.
Abgesehen davon dürfen wir nicht vergessen, Kunden kommen zu Verkäufern, um was zu kaufen.
Richtig.
Also in der Regel sind Kunden rationale Menschen oder emotional, aber zumindest noch halbwegs logisch handelnd. Und ich gehe in ein Geschäft hinein, um mich umzusehen und vielleicht auch etwas zu kaufen. Ich gehe nicht in ein Geschäft hinein, um die Produkte zu schimpfen. Hoffe ich zumindest.
Also ich halte das für ganz wesentlich. Erstens einmal das Thema Beeinflussung. Ich glaube, wir beeinflussen sowieso immer. Ja, sobald ich kommuniziere, beeinflusse ich. Und diese zielgerichtete Beeinflussung passiert sowieso immer im Leben. Und ich finde das sehr gut, was du gesagt hast, einfach auch hier ein Stück, wenn es die Situation erfordert, transparent zu sein, das erfordert es nicht immer. Und im Verkaufsprozess, das ist ja ganz gleich, schlussendlich, der Kunde sucht ja was. Und wir tun ihm ja was Gutes, weil wir ihm weiterhelfen in seinem Bedürfnis. Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, erst situationsadäquat anzuschauen, wo ist denn was sinnvoll. Und das kann sein in persönlichen Gesprächen, wenn ich ein Coaching oder eine Psychotherapie habe, dann ist es hilfreich, das offen zu legen, wie ich arbeite. Im Verkaufsprozess als Kunde, das ist mir eigentlich egal, nicht? Ich hätte gern für mein Bedürfnis irgendein Angebot. Da glaube ich auch nicht, dass man völlig transparent sein muss. Selbst Klarheit ist hilfreich, glaube ich.
Man darf nicht vergessen, dass es natürlich auch Transparenz Komplexität schafft.
Genau.
Weil ich ja permanent auch auf einer Metaebene auch noch kommuniziere und dann auf der Metaebene in der Metaebene kommuniziere. Das ist nicht für alle Situationen angemessen und auch nicht unbedingt vertrauensförderlicher. Wenn da zum Beispiel der andere besonders kompliziert ist, mit dem zu arbeiten ist zwar toll, ist zwar inhaltlich reich, aber ist so unglaublich anstrengend, weil der sich in alle Ecken und Enden absichern muss und klarstellen muss und transparent legen muss. Dann habe ich das Gefühl, dass er sich selbst und seiner Vorgehensweise nicht vertraut. Und wenn er sich nicht vertraut, warum sollte ich das dann machen?
Beziehungsweise glaube ich auch, dass man wirklich Interventionen setzt, wenn wer so komplex denkt und bei der heutigen Ausgangslage der Welt durchaus adäquat, glaube ich, dass es mit ganz klarer Kommunikation einfach auch hilfreich ist für den Kunden, dass er zählbar seine Entscheidungen schneller findet.
Also Zeitersparnis, richtig. Wir haben so diese Trennung Beziehungsebene und Sachebene. Wenn ich mich dauernd auf diese Sachebene konzentriere und die vielleicht an allen Ecken und Enden breit austrete, dann wird es einfach zu komplex für den Kunden. Ja, und er steigt irgendwann aus. Ich meine, wie viele Dinge kann man sich eigentlich merken? Da geht es eher darum, ihm auch als Mensch anders zu wirken, emotional, die emotionalen Bedürfnisse anzusprechen vom Gegenüber. Natürlich soll das, was ich verkaufe, Hand und Fuß haben, aber es zählt die Menschlichkeit. Ich möchte mit Menschen Business machen, ich möchte mit Menschen Geschäfte machen. Und wie kann ich diese Menschlichkeit erreichen? Eben in meinem Buch vorgestellt über Makel. Den bewussten Einsatz von Makel, nicht überbordend, also nicht die ganze Zeit, sondern durchaus ein Mix zwischen Makel und Erfolg. Das ist das Schöne an solchen Geschichten, auch an Helden, Darstellungen und so weiter. Wir haben da zum Beispiel Sylvester Stallone, dessen Geschichte wir kennen, der fängt ja in großer Armut an, muss sogar seinen Hund verkaufen vor Rocky und eben der Rest ist ja Filmgeschichte mit seinen Filmen. Das wollen die Leute hören. Das ist es. Tal der Tränen, das muss vorkommen und nicht alles Schlechte weglassen. Aber den anderen Pol natürlich auch nicht, nur auf das Negative verharren. Das wäre natürlich auch schlecht. Also ein guter Mix, sich zwischen den Polen gut und böse zu bewegen.
Ergänzend dazu, ich finde das auch spannend, ihr lebt es auch regional ein bisschen unterschiedlich. Du hast Australien angesprochen, da denke ich mal, auch dieser ganze Raum mit Amerika, da erlebe ich die Menschen viel ressourcenorientierter. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast. Ich war einmal ein halbes Jahr in Australien und die haben einfach die Kinder gesagt, okay, du hast das well done, gut gemacht und so weiter. Und in unserer Region erlebe ich das sehr defizitfokussiert. Es ist nicht umsonst, dass wahrscheinlich auch hier Freud und die Tiefenpsychologie zu Hause sind, ja eher negativ oder auf Defizite fokussiert haben. Und ich glaube, so wie du gesagt hast, Michael, es geht genau um diese Kombination, ja, und um diese Integration. Und dass schlussendlich beide Dinge ja nur das Ziel haben, dass wir uns ein Stück weiterentwickeln. Und dass wir, ja, ein Stück, sag's, erfüllter leben, glücklicher leben, wie auch immer, vor allem erfolgreicher auch leben.
Josef, da habe ich eine tolle Geschichte von gestern für dich. Genau, das unterstreicht deinen Punkt aber dreimal. Ich habe Bekannte, mit denen ich auch gemeinsam als Unternehmer unterwegs war. Und ich habe denen erzählt von meinem neuen Buch und da geht's um Sympathie und wollte nicht ein Buch kaufen. Sofort kam retour, hältst uns nicht für sympathisch, wie unhöflich kann man eigentlich sein? Unglaublich, also diese defizitäre Haltung in diesen Bereichen ist einfach unglaublich. Was habe ich für ein Leben, wenn ich nur auf das Negative, auf die Defizite verharre? Ich habe gesagt, also ich würde mich gern immer verbessern, egal wo mein Level derzeit ist, ja. Sie haben das Beinhart abgeschmettert, was, du willst uns ein Sympathiebuch verkaufen, wie kannst du nur, böse, böse.
Das haben wir genau auf den Punkt, ja. Ein Trainerkollege, und bei dem ich auch einen Teil meiner Ausbildung gemacht habe, hat immer gesagt, leben wir unser Leben mit dem Ja-Aber im Kopf oder leben wir unser Leben mit dem Ja-Und im Kopf? Und Ja-Und heißt, nehmen, was da ist und sich überlegen, was kann ich damit machen, wo passt's hin, wo kann ich es umsetzen? Ja-Aber heißt, anschauen und dann schaue ich mal, wo passt's nicht. Und das erleben wir immer wieder, ob es jetzt die Führung von Mitarbeitern ist, wenn ich Mitarbeiter führe und ich habe in meiner Firma eine Ja-Aber-Philosophie etabliert, dann werden sie mir bei einem neuen Projekt 1000 Gründe nennen können, warum das nicht geht. Je kompetenter der Mitarbeiter, desto mehr Gründe hat er für Stillstand. Oder aber ich schaffe es in meiner Firma, eine Ja-Und-Mentalität zu etablieren, ein Ja-Und-Gefühl darzustellen. Dann wird kommen ein tolle Sache, wo können wir es verwenden, und dann schauen wir mal, wo klappt's. Und dann erst beginnen wir abzugrenzen, wo klappt's nicht. Und wann immer wir rausschauen, in kreative Prozesse, Disney-Prozess, schöpferisches Gestalten und so weiter, es beginnt alles eigentlich mit der Frage, wo kann ich mir was anschauen, wo passt, wo kann ich mehr machen. Und damit kommen wir wieder zu der ursprünglichen Aussage von dir zurück, Josef. Das, glaube ich, sind alles Menschen, die sich und dem, was sie tun, zutiefst vertrauen. Und dass sie deswegen nicht die Angst haben müssen, wo könnte ich jetzt anecken? Wo könnte ich jetzt anstoßen? Wo könnte es mir jetzt wehtun? Oder?
Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz eine wichtige Voraussetzung, dass die Menschen einen Bezug zu sich haben und auch ein Stück aus ihrer Lebensgeschichte sagen, es ist gut so, was ich tue. Also es ist ein Stück erfolgreich, was ich tue. Und ich finde hinter der ganzen Diskussion, was immer ein bisschen unterbeleuchtet ist, dass man sagen, wie glauben wir denn eigentlich, dass der Mensch ist? Oder wie ist unser Menschenbild? Weil davon hängt natürlich viel ab. Habe ich das Gefühl, dass der Mensch sozialisiert gehört und irgendwie in Zaum gehalten wird, damit seine Triebe irgendwie nicht überbohren? Oder habe ich ein Menschenbild, wo ich sage, okay, das Gute ist im Menschen angelegt und wir haben die Ressourcen in uns und die Lösungen in uns. Und das ist natürlich ein enormer Unterschied. Und ich finde, über dieses Thema wird relativ wenig diskutiert. Und wir haben das, diese Bilder aber in uns, und zwar unterbewusst. Und dementsprechend diskutieren wir dann auf Sachebene, rationale Ebene, sollen wir delegieren oder nicht, oder vertrauen oder nicht. Und aber der tiefere Grund, bin ich bei dir, das eine ist, wie weit vertraue ich mir selbst, aber wie sehe ich denn eigentlich Menschen von ihrer Entwicklung? Und da gibt's ja korrekterweise, wenn du das nur anschaust von Coaching oder von der Psychotherapie, gibt's weltweit 650 verschiedene Psychotherapierichtungen. Wie spannend, die schauen alle aufs gleiche Phänomen Mensch hin. Und trotzdem gibt's dieses gemeinsame Eine, das sagst, wir haben eigentlich, so ähnlich wie, sind ja auch Teil der Natur, und wenn wir diesen Samen gießen und entwickeln und diese Potenziale wachsen lassen, dann entfalten wir uns. Und ich finde eigentlich, wenn man den Ansatz ein bisschen im Bild hat, dann wird's leichter. Ja, weil dann kann ich nämlich die Defizite gut integrieren. Dann kann ich zum Beispiel sagen, mein Pflänzchen wächst zu wenig. Defizit. Jetzt können wir sagen, wo ist denn der Engpass? Und wenn dem Pflänzchen Wasser fehlt, dann wird Dünger nichts helfen. Es wird mehr Licht nicht helfen, sondern ich brauche genau das, was es jetzt notwendig ist. Und dann wird es einen Schub geben. Drum gefällt mir das auch, was du sagst, Michael. Ich glaube, genau wenn wir dorthin gehen, wo es uns jetzt fehlt, und dort was bekommen, dann gibt's einen Schub, einen Wachstumsschub. Und ich denke mal, wenn wir dieses Menschenbild vielleicht noch klarer haben und sagen, okay, das sind tatsächlich Potenziale, die wir entwickeln können, und es gibt halt bessere und schlechtere Rahmenbedingungen, aber, und das ist der Nachsatz, wir können an unseren Rahmenbedingungen arbeiten, weil die Rahmenbedingungen sind im Kopf.
Mir hat es sehr gut gefallen, was du gesagt hast, Josef, und ich möchte da gleich einhaken, nämlich, was habe ich für ein Menschenbild? Was ist das? Ist der Mensch böse? Ist der Mensch gut? Ich werde zu unterschiedlichen Handlungen und Entscheidungsprozessen kommen, je nachdem, für welche Seite ich mich entscheide. Selbstvertrauen ist natürlich auch enorm wichtig in jedem Vorhaben, das ich angehe. Aber die Frage ist, wie kommuniziere ich dieses Selbstvertrauen nach außen? Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt für mich. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich mit anderen Menschen kooperieren muss in Zukunft, dann ist es entscheidend, dass ich emotionale Nähe herstelle. Das ist für mich ein Grundprinzipium, emotionale Nähe und nicht auf Distanz, Das kann man jetzt in die Geschäftsprozesse integrieren und sagen, ich bin als Chef total unantastbar, ich bin allwissend, das hat man bei den Lehrern teilweise oder auch bei Trainern, ich weiß alles. Na, ich stelle mich hin und sage, ich weiß nicht alles, ich habe gewisse Standpunkte und wir können die gerne weiterentwickeln. Das nimmt doch auch Druck von mir selbst und macht mich gleichzeitig sympathischer, weil ich eingestehe, dass ich nicht alles weiß, dass ich auch Fehler und Wissenslücken habe. Man kann heutzutage, wie ihr richtig gesagt habt, nicht alles wissen, aber nur das kommuniziere ich gleich am Anfang relativ klar. Und dann ist das Publikum eingeschwungen dementsprechend auf mich. Ich kann auf einer emotionalen guten Nähe oder aus einer emotional guten Position kommunizieren und dann wird das Ergebnis anders, als wie wenn ich mich hinstelle und sage, ich weiß eh alles und ja, ihr wisst nichts. Defizit, Hypothese, das haben wir wieder.
Und dann wieder den Kreis schließen zum Thema Selbstvertrauen. Das heißt, alles Vertrauen, das wir nach außen bringen, beginnt einmal damit, dass wir uns selbst vertrauen, dass wir selbst wissen, wo wollen wir hin, wo stehen wir. Und was ist auch ein guter Weg?
Ergänzend dazu, ich glaube auch, das ist die Basis und vielleicht ein Thema, das in unserer Zeit, bin mir nicht ganz sicher, ob es ganz modern ist. Aber ich finde, wie kommen wir zu Selbstvertrauen? Und ich habe gerade vorher gesagt, wir sind ja eingebunden in einerseits in die Natur und auch eingebunden ins All. Ja, und für mich ist es noch wichtig, das Thema Spiritualität anzusprechen. Weil wenn ich so schaue, wenn ich mit Klienten arbeite oder mit Unternehmen arbeite, das sind extrem fähige Menschen. Wir haben extrem viele Kompetenzen und trotzdem geht uns die Kraft aus. Und wir haben heute ein Phänomen, dass wir, da gibt es eine interessante Wertestudie darüber, dass wir eine Getrenntheit erleben zwischen Spiritualität, was wir vorhin noch über, wo Institutionen wie Kirche etc. mehr akzeptiert waren, hat es hier auch Werteverständnis gegeben. Und es war bis zur Aufklärung klar, dass alles eins ist. Da war nichts getrennt. Und es war alles klar, dem Höchsten oder Gott, wie immer man das bezeichnet, oder höheren Energie zu dienen. Und hier erlebe ich das heute sehr stark Trennung. Es gibt verschiedene Suchbewegungen, sind in den USA viel normaler. Bei uns erlebe ich es sehr unterschiedlich, teilweise sehr verhalten. Aber meiner Meinung nach, wenn wir nicht irgendeinen Zugang, einen individuellen für uns finden, zu einer höheren Kraft, woher wir energetisch kommen, weil, oder irgendwie sind wir ja entstanden auf dieser Welt, ist es schwierig. Also ich glaube, nur auf unsere eigenen Ressourcen zu fokussieren, ohne in dieses größere Ganze, dieses Gefühl zu haben, eingebunden zu sein, also für meine Arbeit wäre es zu wenig. Ich hätte einfach zu viel Angst. Ich habe ganz viele Selbsterfahrungen gemacht und eigentlich ist sie geblieben. Die Angst ist geblieben. Sie war differenzierter, ich hätte besser umgehen können, aber die Grundangst, die existenzielle Grundangst war eigentlich da. Und in Verbindung zu einem Höheren kann ich heute für mich sagen, ja, dass ich hier dieses echte Vertrauen gefunden habe, das mich heute sicherer macht.
Josef macht es sehr sympathisch, weil er spricht eigene Emotionen an. Angst, wer kann nicht damit umgehen? Damit schafft er zwischen uns Verbindung her. Angst kennt jeder, dieses Gefühl. Und das macht sympathisch, dass du das so zugibst hier jetzt im Gespräch.
Also was du meinst, ist ein Vertrauen in, da ist mehr als nur ich selbst. Verstehe ich das richtig?
Genau. Also manche sagen es auch so. Ich habe jetzt einmal mit einer gesprochen, die hat gesagt, ja, ich habe Gottvertrauen. Andere benennen es anderes. Die sagen, ich gehe in die Natur, bin da am Berg und spüre irgendwie eine Kraft oder eine Lebenskraft. Also für mich persönlich ist jetzt die Benennung nicht so wesentlich. Ja? Aber dieses Spüren, dass ich in was Größeres eingebunden bin und dass ich aber Zugang habe und dass ich nicht alles aus mir alleine schaffen muss oder kann, das halte ich für so wesentlich als Ressource. Das kann sein, ein Zugang zu einer Religion, muss aber nicht der Zugang zu einer Religion sein. Können ganz persönliche, eigene, individuelle Zugänge sein.
Ich glaube, das kann Zugehörigkeit zu einer Gruppe sein. Das kann Zugehörigkeit Netzwerk. Wobei mein Netzwerk zu technisch ist an der Stelle. Aber das kann sein, Sozial ich und meine Familie, ich und meine Freunde, das kann sein, ich und die Natur, das kann sein, ich und Kirche.
Ja. Ja.
Wir dürfen nicht vergessen, dass sehr viel Vertrauen und auch sehr viel gesellschaftliche Entwicklung ja im Rahmen von kirchlichen Gemeinschaften geschehen ist und geschieht. Da gibt es viele verschiedene Zugänge.
Genau, auch Staatsformen schlussendlich, die haben viel Background und ich glaube, so diesen persönlichen, individuellen, spirituellen Zugang zu finden, halte ich als ganz, ganz wesentlich, um Vertrauen zu sich selbst aufzubauen. Damit habe ich quasi eine Ressource, unter Anführungszeichen, von der ich empfangen kann.
Okay. Also ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir noch im Thema Vertrauen bleiben und dass wir da jetzt, wir beginnen jetzt schon sehr in Spezialbereiche hineinzugehen, die auch wichtig und gut sind. Aber vielleicht auch zum Abschluss der heutigen Sendung, vielleicht auch so ein Abschlussstatement. Michael, fangen wir bei dir an. Wo sagst du so, was ist für dich so der Kernpunkt vom heutigen Gespräch?
Kernpunkt, ich habe erstens einmal ganz viel gelernt, da mit zwei Experten zu sitzen, ist mir sowieso eine Freude. Danke für die Einladung. Und ich habe das Thema Vertrauen schon wieder von unterschiedlichsten Perspektiven kennengelernt. Wir haben jetzt am Ende einen spirituellen Zugang, den hatte ich so bis dato noch gar nicht, dann danke dafür. Ich hatte einen Zugang mit deinem ersten Buch Barack Obama, das habe ich so auch noch nie gesehen, warum der eigentlich gewonnen hat, die Wahlen. Finde ich total toll. Mich bestärkt wieder in meinen Thesen, dass man sagt, Sympathie und Vertrauen zu sich selbst ist ganz, ganz entscheidend, um diese Sympathie und dieses Vertrauen auch nach außen wiederzugeben und auch empfangen zu können. Weil alles, was ich über mich denke, das strahle ich in der einen oder anderen Form natürlich aus und das kriege ich auch wieder zurück. Das ist das Entscheidende für mich.
Josef?
Spannendes Thema. Vertrauen, Lebensthemen für jeden Menschen. Ich würde auch sagen, der Zusammenhang zwischen dem eigenen Vertrauen zu sich selbst, dann für mich auch diesen Weg des Vertrauens zu finden zwischen den Polaritäten und dann schlussendlich wirklich Vertrauen zu anderen im Verhalten zu leben und das wirklich auszuprobieren, was ist der Effekt? Aus meiner Erfahrung nach ist der Effekt jetzt auch in Unternehmen, dass wenn Vertrauen aufgebaut ist, dass Entscheidungen schneller werden und Kosten weniger.
Für mich eine Sache, die für mich sehr bemerkenswert war, ich bin an das Thema rangegangen mit einer relativ simplen Haltung. Ich habe gedacht, erstens ein Gespräch Vertrauen, ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema Vertrauen, ich weiß da eh schon alles. Mal schauen, dass wir noch gemeinsam darüber noch reden können. Und ich bin wieder mal draufgekommen, meine Firma heißt Methode.at, weil ich ja darauf fokussiere, konkrete Maßnahmen, Handlungen, Werkzeuge zu trainieren, mit denen die Leute dann wirklich draußen arbeiten. Aber ich habe eben nicht diesen großen Werteansatz. Das ist nicht mein Anspruch, das ist auch nicht das, wofür ich geholt werde. Mein Ansatz ist wirklich der mit Skills. Und das war für mich heute wieder sehr, sehr auch erleuchtend, wie viel breiter die Themen eigentlich sind, als wir sie zeitweise machen. Und dass wir auch vielleicht mal aufpassen sollten, nicht immer zu sehr zu vereinfachen. Ja, und auch zu Vertrauen haben, dass man manchmal Sachen auch in ihrer vollen Größe mal auch sehen darf, bevor man sich ein Urteil bildet drüber. Von meiner Seite danke fürs Kommen. Josef, du bist Experte für Werte und Werte im Management. Das heißt, du machst Vorträge und bietest Seminare genau zu dem Thema an. Habe ich das richtig notiert?
Genau.
Und Michael, du bist Experte und Trainer, hast gerade ein Buch geschrieben zum Thema der Sympathiecode. Und auch dein Job ist es, Menschen einfach näher zu bringen. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich besser ankomme, sympathischer werde und einen besseren Eindruck hinterlasse?
Absolut korrekt.
Okay. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs erste Expertengespräch. Ihnen, liebe Zuhörer, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Da war jetzt viel Information dabei. Ich finde es sehr spannend. Alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.
Das Abenteuer Rhetorik. Möglicherweise die beste, garantiert die abwechslungsreichste Rhetorik-Sendung im Netz. Weitere Infos finden Sie auf dasabenteuerleben.de und auf methode.at.